Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Aus Temeswar, der Kulturhauptstadt Europas 2023. Neben Veszprém in Ungarn und Elefsina in Griechenland die dritte Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr. 350.000 Einwohner im Dreiländereck Ungarn, Serbien, Rumänien. Eine Vielvölkerstadt. Rumänen, Ungarn, Deutsche, Roma, Serben. Viele andere mehr. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, zu dieser Stunde direkt aus Temeswar mit Wladimir Balzer. Eine Stadt, die verschont geblieben ist von Kriegen, mit einer vollständig erhaltenen Altstadt, mit vielem Habsburger Schick, den man hier auch sehen kann. Und wir sind hier mittendrin auf dem Siegesplatz. Wir schauen nach links zur Oper und zum Theater oder gleich zu mehreren Theatern. Hier auf diesem Platz fand auch die Revolution von 1989 statt, oder begann zumindest. In Temeswar begann sie nämlich, bis sie dann später in Bukarest aufgenommen wurde, und sind hier auf einem Turm, der insgesamt 25 Meter hoch ist. Wir sind so auf der Mitte. Ein Turm, der Nursery genannt wird, also kann man auch mit Baumschule übersetzen. Hier sind 1300 verschiedene Pflanzen aus der Region, eine große botanische Vielfalt, die hier auf diesem Stahlgerüst, auf diesem Stahlturm angebracht sind, immer wieder auch regelmäßig gewässert werden. Wir stehen hier mit unserem Team und senden Fazit die Kultur vom Tage aus Temeswar und haben Marlena gefragt, sie ist Architekturstudentin, was es mit diesem Turm genau auf sich hat.
The project is actually supposed to offer people a view from on the vertical over the Victory Square, which is very important for the citizens of Timișoara.
Das Projekt soll den Zuschauern einen Blick über den geschichtsträchtigen Platz ermöglichen. Es ist ein Platz, den die Leute einfach oft überqueren, obwohl es hier Bänke gibt und auch Grünflächen. Wir wollen das ändern. Wir wollen, dass die Leute an diesem ikonischen Platz verweilen und die einzelnen Orte mit anderen Augen betrachten und Beziehung herstellen.
That way just to sit and admire all these beautiful buildings and the cathedral and the opera and so on, to make some connections with all this public area.
Und genau das können wir auch gerade tun hier mit unserer Sendung aus Temeswar, und wir bleiben einfach noch bei den jungen Menschen dieser Stadt, eine durchaus auch sehr junge Stadt mit vielen Studierenden. Wir haben uns an der Westuniversität, eine zentrale Uni hier in Temeswar, umgehört und wollten einfach genau wissen, wie eigentlich dieses Kulturhauptstadtjahr wahrgenommen wird. Hier gibt es natürlich viele Veranstaltungen, Performances, Konzerte, vieles andere mehr. Aber was kommt wirklich an und wie nehmen die Studierenden diese Kulturhauptstadt eigentlich wahr?
It's very nice here.
We are very proud to have this title and show people around.
There are many beautiful places.
We have a lot of cultural events.
Our city improved so much on every level. Infrastructure, on the academic level.
I think it's made people more aware of what Timișoara has to offer in terms of education, for example.
People are pretty welcoming. Most of them speak a foreign language. The social life is also very good.
The city is multicultural from all of time.
I think the people from here are more tolerant. We are cool. Yeah.
Cool, also das war ein Begriff, den wir gerade gehört haben. Junge Menschen, Studierende an der Westuniversität, die sagen, dass die Stadt sich sehr entwickelt hat, auch mit der Infrastruktur, das akademische Leben. Die Leute sind sehr offen, tolerant, multikulturell, viele tolle Orte, viele Kulturevents. Einiges hat sich entwickelt, und diese Multikulturalität, die bestimmt auch diese Stadt mit vielen verschiedenen Ethnien und Kulturen, die hier zusammenkommen über die Jahrhunderte, das war Temeswar schon immer, und das wird uns auch noch beschäftigen im Laufe unserer Sendung. Natürlich haben wir auch Künstlerinnen und Künstler getroffen, Anna Kuhn zum Beispiel. Sie hat mitten in der Stadt ein Atelier mit vier anderen KünstlerInnen, ist auch hier beteiligt, unter anderem an der Kunstbiennale, über die wir auch noch sprechen werden. Eine Künstlerin, die sich sehr kritisch auch mit dem Lebensmittelsystem auseinandersetzt, mit der ökologischen Katastrophe, die uns ja alle betrifft und die wir besucht haben, gesehen haben, dass sie durchaus aber auch mit sehr bunten Farben arbeitet, sehr viel mit Schrift arbeitet, die aber auch sich für die Geschichte dieser Stadt ganz konkret interessiert. Ich habe sie getroffen in ihrem Atelier.
I'm interested in the local history, like Timișoara was part of the Austro-Hungarian Empire and
ich interessiere mich sehr für die lokale Geschichte von Temeswar. Wir waren ja Teil des Österreich-Ungarischen Reiches. Also was bedeutet das, wenn wir jetzt während des Kulturhauptstadtjahres immer von einer multikulturellen Stadt sprechen?
Certain ethnicities which were considered.
Die Frage, wie wir auf bestimmte Ethnien schauen, gibt es bessere oder schlechtere? Und was hat sich verändert? Wir leben ja heute in einer ganz anderen multikulturellen Gesellschaft.
And what fascinates me is that sometimes there's a very conservative.
Was mich fasziniert ist, ist, dass es da manchmal eine sehr konservative Sicht gibt auf das, was eine multikulturelle Stadt ist. Da ist aus meiner Sicht heute noch das Vermächtnis dieses ungarisch-österreichischen Reiches ganz stark zu spüren. Das interessiert mich sehr. Ich hatte die Möglichkeit dazu zu recherchieren in Wien zu diesem Klischee, was gern benutzt wird, dass Temeswar das kleine Wien ist.
Was ist denn da heute für ein Begriff von kultureller Vielfalt in Temeswara? Wie würden Sie das beschreiben? Also es ist ja ein Mythos, von dem wir jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört haben. Worin besteht die kulturelle Vielfalt der Stadt heute?
I think it's very diverse still. It's different than it
Ich finde, es ist eine sehr diverse Stadt, aber ganz anders als noch vor 100 Jahren. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es ein deutsches Staatstheater gibt hier in Temeswar, aber auch ein ungarisches. Aber wir haben kein Roma-Theater. Dabei sind die Roma die zumindest inoffiziell stärkste Minderheit hier in Rumänien, die zweitgrößte offiziell.
So, that's what I mean. When I say this branding of the multicultural city,
das meine ich, wenn immer das Multikulturelle der Stadt so herausgehoben wird, dass hier nicht alle gleich behandelt werden. Das kann man auf ganz verschiedenen Ebenen feststellen. Das sieht man nicht nur am Beispiel vom Theater, was ich gerade genannt habe, sondern auch an der Form von Vertreibung, von Gentrifizierung. Da gibt es eine lange Tradition auch von Rassismus, zum Beispiel gegen Roma.
Because of this long tradition of racism.
Und haben Sie den Eindruck, dass das während der Kulturhauptstadt, während der Veranstaltungen und auch im Rahmen der Konzeption irgendeine Rolle spielt, auch die sozialen, die kulturellen Konflikte, die es gibt in der Stadt? Ist das genug Thema?
I think actually they do. And,
ja, ich finde schon. Es gab da diese Ausstellung Chronicle Desire. Das war eine sehr politische Ausstellung. Da ging es zum Beispiel auch um die Frage, welchen Einfluss so ein Kulturhauptstadtjahr hat auf die verschiedenen Städte in Europa. Und auch der Beginn des Kulturhauptstadtjahres mit Konzerten und die Art und Weise, wie das alles kommuniziert wurde, es war sehr inklusiv. Zum Beispiel die Eröffnungskonzerte. Es gab einen starken Fokus auf Roma-Musik und verschiedene Veranstaltungen, in denen die Community sich zeigen konnte, sowohl als aus der Region als auch national. Also ich glaube, da gab es schon ein großes Bemühen, das zu zeigen.
So I think, yeah, they are doing things. It's maybe that we are talking about different authorities here. So one is...
Also ja, es wird einiges getan. Wir müssen hier auch über zwei verschiedene Autoritäten sprechen. Das ist zum einen das Projektcenter, das solche Sachen verwaltet, und dann ist zum anderen das Rathaus, und die gehen durchaus ganz unterschiedlich an die Sache ran. Ich hatte mir zum Beispiel gewünscht, dass es mehr um Armut geht, die bekämpft werden muss, und nicht darum, arme Leute zu bekämpfen, also Leute in bestimmten Nachbarschaften. Vielleicht hätte ich mir davon doch mehr im Programm gewünscht.
So maybe that I didn't see. So much, yeah.
Und wo sehen Sie sich selbst? Also Sie sind ja selber beteiligt auch an der Kunstbiennale, sind sehr engagiert. Wo sehen Sie sich selbst in diesem Kulturhauptstadtjahr?
Our space in our collective is part of the complementary platform of the biennial.
Mein Kollektiv Balamuk ist ja Teil der zusätzlichen Plattform der Biennale. Und das bedeutete, dass wir zwar Teil der Biennale sind, aber in unseren eigenen Räumen. Und wir haben hier eine Künstlerresidenz eingerichtet für zwei Künstler.
We try to minimize the impact on ourselves as a group. So we
als Kollektiv versuchen wir, den Einfluss von außen auf uns als Gruppe zu minimieren. Also für uns ist das Allerwichtigste unsere Freundschaft.
And the last event in our program, it's about
unser letztes Projekt in diesem Programm heißt der Kadaver der Selbstausbeutung. Das geht auf den Dadaismus zurück. Wir werden 12 Stunden lang malen, aber auch kochen, essen. Ja, und mit dieser langen Performance versuchen wir uns dann von der Selbstausbeutung zu befreien. Gleichzeitig versuchen wir, eine kritische Stimme zu sein, aber auf freundliche Weise. Also wir versuchen, den Dialog am Laufen zu halten.
Anna Kuhn, Künstlerin hier in Timișoara, vielen Dank. Thank you very much for this talk.
Thank you so much.
Und da sind wir wieder zurück vom Besuch bei Anna Kuhn in ihrem Atelier. Fazit, die Kultur vom Tage aus Temeswar. der Kulturhauptstadt Europas 2023. Wir zeichnen unser Gespräch hier am Nachmittag des Donnerstags auf und schauen auf das, was sich hier bietet in dieser so vielfältigen Stadt. Und bemerkenswert ist auch, dass es hier einen deutschen Bürgermeister gibt seit über 2 Jahren, Dominik Fritz nämlich. Er kommt aus dem Schwarzwald, ist 2020 gewählt worden, überraschenderweise, und wollte hier so einiges verändern. Die Stadt war sehr geprägt von Vetternwirtschaft, von Korruption, viele andere Probleme auch, die es hier gab. Andererseits galt und gilt er als sehr kulturorientiert, jemand, der sich dieses multikulturelle Idee dieser Stadt auch wirklich versucht zu eigen zu machen, der auch viel in diese Kulturhauptstadt reingesteckt hat. Ich habe ihn getroffen im Rathaus, wenige Meter von hier entfernt, und habe ihn zunächst gefragt, das ist ja ein sehr großes Projekt, diese Kulturhauptstadt, inwieweit eigentlich die Stadt Temeswar vorbereitet war mit all den Problemen, die sie hatte, auf so ein großes, europaweit ausstrahlendes Kulturprojekt.
Also ich glaube, bereit kann man wahrscheinlich gar nicht sein. Und es ist ja auch wichtig zu unterstreichen, man bekommt diesen Titel ja nicht als Belohnung für wie man ist, sondern eher als Ausdruck der Jury, welches Potenzial sie in einer Stadt sieht. Und dieses Potenzial hat Temeswar. Und natürlich haben wir gerade in den letzten 2 Jahren, also seit ich jetzt das Bürgermeisteramt übernommen habe, wirklich ganz grundlegende Reformen auch in der Kultur unternommen. Und wir haben das komplette Finanzierungsmodell auf den Kopf gestellt. Wir haben im Grunde genommen die ganze Kulturhauptstadt demokratisiert. Wir haben nicht mehr einen künstlerischen Leiter, sondern ein Kuratorenteam. Ich habe im Grunde genommen recht schnell entschlossen, dass wir das Geld an möglichst viele Institutionen in der Stadt, also die Universitäten machen Programme mit Geld der Stadt, ja, das führen nicht selber wir durch, viele NGOs und so weiter und so fort. Also wir versuchen wirklich, die Kulturszene möglichst auf breite Beine zu stellen, möglichst viele Menschen einzubeziehen und ja, vielleicht damit natürlich auch so ein bisschen die schwächeren Strukturen, die in der Verwaltung waren, zu umgehen, aber vor allen Dingen auch, weil ich sehr, sehr davon überzeugt bin, dass wir dieses Potenzial nur dann wirklich entfalten können, wenn es eben nicht einfach nur ein politischer oder ein administrativer Reformprozess ist, den ich natürlich mache hier im Rathaus und kämpfe seit 2 Jahren sehr intensiv um eine Organisationsreform, sondern wenn es ein sehr viel breiterer Entwicklungsprozess ist und wo alle Akteure in der Stadt im Grunde genommen mit dabei sind. Und nur dann ist das wirklich langfristig tragbar. Denn auch sowas wie Vetternwirtschaft, das findet ja nicht nur im Innern der Verwaltung statt, sondern das ist ja eine Kultur, die sich verbreitet in der Stadt. Ja, und die Kulturhauptstadt ist eine tolle Gelegenheit, jetzt eine Gegenkultur zu verbreiten.
Welchen Schwung für die Kulturpolitik möchten Sie denn mit diesem Kulturhauptstadtjahr? Also ich meine, Sie betreiben ja auch Kulturpolitik. Ich glaube, Ihr Etat ist bei 20 Millionen Euro, was gar nicht so schlecht ist für eine Stadt von 350.000 Einwohnern. Was soll sich in den nächsten Jahren kulturpolitisch verändern hier?
Also wir gehen hier in 2 Richtungen. Wir haben einerseits städtische Kulturinstitutionen. Also ich habe ein deutsches Staatstheater, ein ungarisches Staatstheater, eine Philharmonie, die in städtischer Hand sind und 100% auch aus dem Stadtbudget finanziert werden. Und da geht es uns darum, im Grunde genommen diese Institutionen weiter zu öffnen, neues Publikum zu erschließen, also sich nicht einfach damit zufrieden zu geben, dass die Plätze irgendwie einigermaßen gefüllt sind, sondern sich auch zu fragen, wer kommt da eigentlich und wie schaffen wir es, das Publikum zu erweitern und mehr Menschen den Zugang zu diesen Theatern und zur Musik zu ermöglichen. Und das andere Wichtige ist, wir wollen auch sehr viel die unabhängige Kulturszene unterstützen und haben dafür auch eine neue Institution gegründet, also ein Projektzentrum, über das wir die Finanzierung der Stadt abwickeln mit einem neuen transparenten Verfahren. Früher wurde das alles politisch entschieden, da hat dann der Bürgermeister eine Liste gemacht, wer das Geld bekommt, und jetzt haben wir dann ein Verfahren mit unabhängigen Evaluatoren aus dem ganzen Land. Eine dritte Ebene ist, wir haben gemerkt, wir müssen auch ganz direkt Künstler unterstützen und haben deshalb dieses Jahr ganz massiv angefangen, Stipendien für Künstler und ganz unterschiedliche Art, Musiker, bildende Künstler und so weiter zu vergeben. Und das werden wir sicher auch weitermachen nach der Kulturhauptstadt.
Es wird ja immer mit großem Stolz, das tun Sie ja auch, das haben Sie auch in Ihrem Wahlkampf gemacht, die kulturelle Vielfalt und auch die ethnische Vielfalt von Temeswar betont. Also klar, Deutsche, Ungarn, aber auch Roma, Serben, viele andere. Inwieweit kommt das auch im Kulturleben ausreichend vor? Zum Beispiel die Roma, eine große Minderheit hier, wo es auch viele soziale Probleme gibt, gesellschaftliche Spannungen. Inwieweit kommen die in diesem Kulturhauptstadtjahr vor und inwieweit können sie ihre Kultur hier ausleben?
Ja, in dem Kulturhauptstadtjahr sind Sie sehr prominent, würde ich sagen, vertreten. Viele beschuldigen uns sogar, dass wir quasi zu stark irgendwie da den europäischen Erwartungen entsprechen wollen und deshalb jetzt da die Roma-Kultur mehr hervorheben als andere Ethnien. Diesen Vorwurf teile ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, was weiß ich, zum Beispiel bei der großen Eröffnungsveranstaltung ist eine Roma-Truppe aufgetreten und das hat dann auch für so eine kleine Kontroverse gesorgt, weil die nicht lokal von hier waren und man dann gesagt hat, aber das ist doch jetzt nicht Musik aus Temeswar, aber eben es ist Musik, die auch einen Teil der Diversität von Temeswar widerspiegelt, von daher geht es uns damit ganz gut und wir haben sehr viele andere, gerade im musikalischen Bereich, sehr viele andere Projekte auch mit und von Roma-Künstlern und über jetzt, sage ich mal, das reine Programm der Kulturhauptstadt hinaus hat sich, glaube ich, neulich auch eine kleine Theatergruppe hier von Roma gebildet und wir suchen gerade für den Probenraum, also wir sind da schon offen, aber man muss auch sagen, dass die Selbstorganisationskräfte jetzt auch, ich sage das jetzt wirklich nur für die Roma-Community hier vor Ort, sind begrenzt. Also es ist nicht so, als gäbe es hier viele Strukturen, wo man anknüpfen könnte. Ja, und sonst sind natürlich die Minderheiten hier durchaus sichtbar. Am sichtbarsten würde ich sagen, ist die ungarische Minderheit. Das ist auch zahlenmäßig die größte. Die Deutschen haben einmal alle 2 Jahre die Heimattage der Banater Schwaben. Das war jetzt gerade vor 2 Wochen, war großartig. Tausende Banater Schwaben dann in Trachten und wirklich mit Blaskapellen durch die Stadt marschiert. Das spiegelt natürlich auch eine Kultur wider, die es so eigentlich nicht mehr gibt. Aber es zeigt eben schon auch, was das Banat ausmacht und weshalb es zum Beispiel heute immer noch ein deutsches Staatstheater gibt, wo auf Deutsch Theater gespielt wird. Also von daher würde ich sagen, die Vielfalt dieser Stadt spiegelt sich auf jeden Fall im Kulturleben wieder, auch wenn die demografischen Veränderungen durchaus brutal waren in den letzten Jahrzehnten und Temeswar sicher nicht mehr so aussieht wie Anfang des 20. Jahrhunderts.
Dominik Fritz, eine abschließende Frage. Sie sind ja Musiker, so kann man es, glaube ich, sagen. Also Sie sind vor 20 Jahren hierher gekommen, als Jugendlicher noch, und haben Kindern in einem Heim vorgesungen, deutsche Lieder, und haben später einen Chor gegründet. Ich weiß nicht, inwieweit Sie noch dazu kommen, ein bisschen Musik zu machen, diesen Chor doch gelegentlich noch zu leiten.
Ja, ich habe tatsächlich im Grunde genommen seit dem Wahlkampf, also seit 2019, da war das letzte Konzert, dann das nicht mehr gemacht. Das ist immer projektweise ohnehin gewesen. Ich habe ja nicht hier gelebt vor dem Wahlkampf, sondern ich bin mehrmals im Jahr hierher gekommen, dann um Konzerte zu organisieren, um diesen Chor zu leiten, projektweise. Und mit viel Druck auf mich seitens der Fans, sage ich mal, haben wir vor 2 Monaten ein großes Konzert zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder gegeben. Und das war toll und von daher werden wir das auch wieder machen. Aber es ist natürlich nicht leicht, als Bürgermeister dann in diese Dirigentenrolle zu schlupfen.
Ich dachte, das ist gerade gut. Als Bürgermeister kann man doch dirigieren, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Und das sind tatsächlich viele Fähigkeiten, die mir natürlich hilfreich sind. Aber die Probenintensität ist einfach mit dem Zeitplan als Politiker nicht wirklich vereinbar. Von daher geht das wirklich auch nur höchstens einmal im Jahr. Aber klar, ich freue mich immer wieder, dann auch manchmal was anderes machen zu können als nur Verwaltung und Politik.
Dominik Fritz, der Bürgermeister von Temeswar in der Mitte des Kulturhauptstadtjahres 2023. Ich danke Ihnen sehr.
Dankeschön, kommen Sie wieder.
Das werden wir ganz bestimmt tun, vor allem wenn wir so schön stehen können wie hier heute mitten in Temeswar auf dem Platz des Sieges auf einem großen stählernen Turm, in dem viele verschiedene Pflanzen wachsen, um die Vielfalt auch, ja, die botanische Vielfalt auch in dieser Stadt hier zu demonstrieren. Und wir schauen dabei, das ist das Schöne, tatsächlich auf diesen Platz, auf die rumänisch-orthodoxe Kathedrale auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf einen großen Theaterkomplex, in dem die Oper untergebracht ist, in dem auch das schon erwähnte Deutsche Staatstheater untergebracht ist, wo nicht nur auf Deutsch gespielt wird, da wird auch auf Ungarisch gespielt, auch Rumänisch, aber eben auch auf Deutsch, vielleicht auch nicht nur für die deutsche Minderheit. Wir waren dort bei einer Aufführung, da gibt es auch Obertitel auf Rumänisch und auf Englisch. Also es ist nicht nur für Deutschsprachige gedacht, aber klar soll es eben auch die deutschsprachige Tradition hier aufrechterhalten. Und wir haben schon gehört, dass das auch wichtig ist für den Bürgermeister. Und das Schöne ist, dass der Intendant dieses Deutschen Staatstheaters hier direkt neben mir steht, nämlich Lucian Vashandan. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Nun haben wir schon gehört, also Banater Schwaben mit Blaskapellen. Das ist natürlich das, was man sich vielleicht vom Klischee her traditionell vorstellt mit einer deutschen Minderheitenkultur in Rumänien. Aber das geht ja, muss ja weit darüber hinausgehen. Es gibt ja ein Gymnasium, es gibt viele deutschsprachige Einrichtungen, es gibt ihr Theater. Und da geht es auch um die Frage, wie erreicht man junge Menschen? Wie erreicht man die Zukunft der deutschen Kultur, der deutschen Sprache hier in Temeswar? Was tun Sie für die jüngeren Zuschauer?
junge Leute erreicht man, indem man ein zeitgemäßes Theaterangebot formuliert, indem man Publikumsförderung betreibt, indem man zusammen mit der Nikolaus-Lenau-Schule, das ist die größte Schule mit deutscher Unterrichtssprache in diesem Landesteil, ein internationales deutschsprachiges Schul- und Jugendtheater jedes Jahr veranstaltet, indem man die Schultheatergruppen der gleichen Schule mitfördert und indem man auch ein entsprechendes Kinder- und Jugendtheaterangebot formuliert im eigenen Repertoire, dass man Jugendstücke hat, dass man Märchen und Kinderstücke hat im Repertoire. Das ist auch eine Form, in der jüngere Menschen unabhängig von ihrer Nationalität an diese Sprache und Kultur herangeführt werden. Das alles machen wir.
Die Frage ist tatsächlich, inwieweit das deutschsprachige Theater nochmal andere Themen aufgreift, auch kontroverse Themen.
Das Deutsche Staatstheater verfolgt eben seine Strategie. Wir haben einen Schwerpunkt, auch gerade was die deutschsprachige Dramatik betrifft. Aber wir machen auch im weiten Sinne des Wortes politisches Theater, das auch mit der deutschen Minderheit zu tun hat. Um ein Beispiel zu nennen, ein Dokumentationstheaterstück, das letzte Spielzeit Premiere hatte, handelt aufgrund von Recherchen vom Freikauf der Rumäniendeutschen im Kommunismus. Und in dem Titel Menschen zu verkaufen kommen da Ausschnitte aus Biografien, aus Briefen von freigekauften Menschen. Die Recherche ging bis zu einem aufgezeichneten Videointerview mit dem vormaligen Unterhändler der Bundesrepublik, der mit dem Aktenkoffer mit D-Mark in Bar nach Bukarest reiste, um eben diesen zwischenstaatlich und geheim ausgehandelte Abmachung auszuführen. Oder was jetzt für diesen Herbst ansteht, eben ein Dokumentationstheater zu einem Anschlag, der fast in Vergessenheit geraten ist, der sich in diesem Gebäude vor 85 Jahren ereignet hat, im November 1938. Es war ein antisemitischer Anschlag. In diesem Falle wird das unsere erste Koproduktion sein mit dem jüdischen Staatstheater aus Bukarest. Das gibt's auch neben dem Kirschgarten und dem Sommernachtstraum.
Thomas Perle ist der Autor dieses Stück, von dem Sie gerade gesprochen haben, den wir auch getroffen haben, den Stadtschreiber. Ja, den hören wir gleich nachher im Laufe dieser Sendung. Ich danke Ihnen erstmal. Lucian Vachandan, der Intendant des Deutschen Staatstheaters in Temeswar, hier direkt gegenüber Ihres Gebäudes.
Genau.
Auch ungewöhnlich, dass Sie so ein bisschen erhöht stehen können, ne, auf diesem Turm.
Ja,
hier,
wir sind in etwa auf der Ebene unseres Aufführungssaales in dem Gebäude.
Sehr praktisch. Wenn Sie fliegen könnten, können Sie einfach gerade durch.
Genau, direkt drüber gehen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Und ich danke für den Besuch.
Sie haben ja tatsächlich schon etwas angesprochen, was das Ceausescu-Regime eben auch alles schon hier getan hat in diesem Land und es auch politisch sowieso, aber auch wirtschaftlich und sozial ruiniert hat über Jahrzehnte. Die Menschen wollten im Jahr 1989 wie in ganz Osteuropa ein neues Rumänien, ein freies Rumänien. Und tatsächlich da, wo wir gerade stehen, tatsächlich dort gegenüber, da wo wir das Opernhaus jetzt sehen, ein großer Balkon, von dort wurden Parolen gerufen, von dort wurde tatsächlich zur Revolution aufgerufen und wurden auch Lieder gesungen. Es gab eine Revolutionshymne, die davon handelt, wie Timișoara auf den Straßen ist, die Angst zu überwinden, Hoffnung und Freiheit zu finden, heißt es dort. Wir bleiben, wir wollen leben, wir sind keine Feiglinge, auch wenn ihr uns erschießen wollt, wir bleiben. Das haben hier 10.000 Menschen genau auf diesem Platz, auf diesem Siegesplatz, wo wir gerade stehen, gerufen im Dezember 1989.
Noi nu murim, noi nu plecăm, noi nu murim, noi nu plecăm, noi nu murim, noi nu plecăm, noi nu murim.
Die Revolutionshymne oder das, was damals dazu wurde, im Dezember 1989, Temeswar, also die Stadt als Symbol der Befreiung von der Ceausescu-Diktatur, hier noch einmal neu aufgenommen von der Band Pro Musica aus Timișoara, aus Temeswar. Und diese Musik, dieser Song hat sehr viel mit dem zu tun, wo wir gerade stehen, nämlich auf dem Platz des Sieges mitten in Temeswar, mit Blick genau auf den Balkon der Oper, von wo auch das freie Temeswar ausgerufen worden ist, Mitte Dezember 1989. Der erste Ort, der tatsächlich sich aufgelehnt hat gegen die Ceausescu-Diktatur, wo aber auch Dutzende Tote zu beklagen waren, als nämlich das Militär und die Sicherheitspolizei und der Geheimdienst hier in die Menge geschossen hat. Man sieht das auch noch, wenn man schaut hier auf einige Gebäude im Umfeld dieses Platzes, wo einige Einschusslöcher noch zu sehen sind, die auch konserviert werden sollen, um einfach an diese Zeit zu erinnern. Temeswar ist stolz auf diese Befreiung von der Ceausescu-Diktatur. Das wird übrigens auch in einem Revolutionsmuseum noch einmal nachvollzogen hier in der Stadt. Und es ist eine Stadt, die eine große, sehr vielfältige Geschichte vorzuweisen hat, mit vielen, vielen Brüchen, die auch André Markowitz ganz persönlich gespürt hat, ein amerikanischer Politologe, der 1948 geboren ist in Temeswar, aus einer jüdischen Familie stammt. In seiner Familie wurde Deutsch gesprochen, Ungarisch, Rumänisch natürlich auch. Ein Mann, der irgendwann dann in den 60er Jahren in die USA emigriert ist, über Wien an der Columbia University in New York City Karriere gemacht hat und hier in Temeswar unterwegs war, um seine Autobiografie vorzustellen. Wir haben ihn getroffen an der Westuniversität der Stadt, um seine Wahrnehmung zu hören, wie er dieses Temeswar von heute sieht. Und das war meine erste Frage an André Markowitz.
Ja, ich finde sie eigentlich sehr schön und grün. Die Stadt schaut gut aus und die Synagoge, in der ich mit meinem Vater 9 Jahre lang ging, ist wiederhergestellt worden mit, ich glaube, mit den EU-Geldern. Und es wird fast nicht mehr als Synagoge verwendet, sondern nur als ein Veranstaltungsort.
Ich frage auch deswegen, weil ja immer die Rede davon ist, auch historisch, Sie haben es ja beschrieben, eine Vielvölkerstadt, eine Stadt mit vielen verschiedenen Kulturen, Religionen. Es wird immer gesagt, die konnten hier immer trotz all der Unbill des 20. Jahrhunderts trotzdem einigermaßen gut miteinander leben. Was macht den Geist von Temeswar aus für Sie?
Gut, es gab natürlich immer Spannungen und es gab immer Unterschiede und es gab immer welche, die besser waren als die anderen. Unser Haus war so eine Art ein Habsburgerhaus und es waren ungarische Protestanten und rumänische Orthodoxe und Juden und es wurde rumänisch, ungarisch, auch ein bisschen Deutsch gesprochen. Man konnte miteinander gut auskommen. Es ist mir unklar, warum dieses gute Auskommen, während ich da war, auf der Höhe des Stalinismus war, weil alle natürlich die sowjetische Besatzung hassten. Ich habe eigentlich 9 sehr konfliktfreie und eigentlich sehr harmonische Jahre hier gehabt als Kind.
Aber wie ist das zu erklären? Wir reden ja da wirklich schon von einem kommunistischen Staat eigentlich, der ja sozusagen alles auch versucht, irgendwie konform zu machen und Vielfalt zu erzeugen. Passt doch gar nicht dazu.
Ne? Naja, er hat es auch konform gemacht, besonders dann unter Ceausescu. Aber Kommunismus heißt nicht unbedingt, dass man ethnisch nicht miteinander gut kann. Im Gegenteil, es ist sehr interessant, dass obwohl das der Ceausescu der repressivste Staat in Europa war, außer Enver Hoxha in Albanien, hat eigentlich zum Beispiel die deutsche Minderheit toleriert. Es gab ein deutsches Theater. Und solange sie nicht irgendwie politisch anrüchig waren oder so, deswegen kann man sie tolerieren. Also Kommunismus heißt nicht auslöschen oder Unterschiede auszulöschen. Es sind, welche Unterschiede wichtig sind, die man mobilisieren kann für sich oder kontermobilisieren, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht den multiethnischen oder multikulturellen Dimension von Timișoara nicht gab und auch unter Kommunismus. Es ist dann vieles geändert worden, weil es natürlich jetzt eine viel mehr rumänische Stadt geworden ist. Es sind, glaube ich, 350.000 Einwohner ungefähr und ich glaube, wie ich weggewandt bin, war 50% rumänisch, 20% deutsch, 20% ungarisch und 10% bulgarisch und serbisch. Ich meine die Sprache. Die Juden sind natürlich fast alle weggegangen. Die waren natürlich hauptsächlich ungarischsprachige Juden wie wir. Die Deutschen wurden von der Bundesrepublik ausverkauft. Das ist auch eine unglaubliche Sache, wo Ceausescu die Deutschen verkauft hat, mehr oder minder. Es ist eben in dem Fall eine viel mehr rumänische Stadt geworden. Aber es ist auch irgendwie, der Zeitgeist ist anders. Man ist heutzutage viel auch internationaler. Wenn ich so auf dem Corso da gehe, sehe ich T-Shirts verschiedenster Art, Leute sprechen, verbinden sich über TikTok und weiß der Himmel was. Und das ist irgendwie weniger verkrampft und das ist auch gut so.
Und wenn Sie jetzt, ich meine, die meiste Zeit Ihres Lebens haben Sie in Amerika gelebt, leben da immer noch. Und wenn Sie jetzt schauen auf dieses Rumänien von heute in der Europäischen Union, ja. Wir haben eine kriegerische Situation nicht weit von hier. Die Ukraine ist überfallen worden. Wie sehen Sie dieses Rumänien? Wie nehmen Sie es wahr und was erhoffen Sie sich für die Zukunft?
Ich sehe es nur gut. Ich meine, es gibt keinen größeren EU-Fan wie mich. Die EU ist ein wirkliches Blessing. Wenn Sie bedenken, was da passiert ist und dass eben Rumänien in der EU ist. Und es ist eine Art eine Staatenbildung, die wird sehr lange, lange noch brauchen als Staat. Aber es ist eine Konföderation, die zum ersten Mal meines Wissens nicht mit einer Armee aufgebaut worden ist, sondern volontär. Ich bin ein totaler EU-Fanatiker mit all seinen Problemen, ja, natürlich. Aber dass Rumänien heute ein Teil einer Westbindung ist, die in der liberale Demokratie einfach ein Muss ist, ist unglaublich, ist toll.
Woher nehmen Sie den Optimismus, dass es immer besser wird? Wir erleben ja auch Nationalismen, darüber sprechen Sie ja auch immer wieder. Auch in Rumänien gibt es Kräfte, die vielleicht die Vielfalt nicht unbedingt wollen, die eher einem Nationalismus nachhängen und vielem anderen. Diese Tendenz gibt es ja auch.
Natürlich gibt es die AfD, die FPÖ, let's continue. Die Dialektik ist so, inhärent im Fortschritt sind auch seine Reaktionen dagegen. Und die kommen heraus und die werden herauskommen, aber meines Erachtens werden sie nicht Überhand gewinnen. Also ich sehe in Rumänien keine Gefahr, dass es da irgendeinen nationalistischen Autoritarismus und mit irgendwelchen faschistoiden Zügen regierungsfähig wird. Dass es ihn gibt, natürlich, und wird es ihn geben. Natürlich. Schauen Sie, in jeder liberalen Demokratie sind ungefähr 20-25% der Leute autoritär und antiliberal. Jeder. Deutschland, Spanien, USA, überall. Das gibt es in Rumänien auch. Aber ich sehe es nicht systembedrohend. Letztendlich bin ich ganz überzeugt, das Gute, oder wenn Sie so wollen, die Aufklärung wird letztendlich gewinnen.
André Markowitz, danke schön.
Danke Ihnen, danke.
Der amerikanische Politologe. Und deutschsprachige Temeswarer, jedenfalls geboren hier im Jahr 48, André Markowitz im Gespräch hier mit uns, mit Fazit der Kultur vom Tage aus Temeswar oder Temeswar, wie man es auf Ungarisch ausspricht, oder Timișoara, wie man es auf Rumänisch ausspricht, Kulturhauptstadt in diesem Jahr 2023. Und wenn wir schon beim deutschsprachigen Temeswar sind, dann ist eigentlich auch Henrike Bradiciano-Persem nicht weit. Sie ist nämlich Vorsitzende der Schriftstellervereinigung Staffette. Dort haben sich viele rumäniendeutsche Autorinnen und Autoren zusammengetan. Und natürlich gibt es da auch einen Namen, der immer wieder auch verbunden wird mit diesem deutschsprachigen Temeswar. Nämlich die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, die aber hier schon seit Jahrzehnten nicht mehr lebt, aber die natürlich eine große Figur ist. Mal sehen, welche Rolle sie spielt. Aber erst einmal habe ich Henrike Bradiciano-Persem, die hier in der Nähe, in einem Park, übrigens eine sehr grüne Stadt, dieses Temeswar, getroffen habe und sie erst einmal nach ihrer Vereinigung Staffette gefragt, was sie eigentlich genau macht.
Also der Literaturkreis Staffette besteht nun schon seit mehr als 30 Jahren. Wir sind Hobby-Schriftsteller. Jeder von uns macht eigentlich hauptberuflich was anderes. Wir schreiben, weil wir es wichtig empfinden, die deutsche Sprache zu pflegen, weil auch die deutsche Minderheit schrumpft, das müssen wir ja einsehen. Haben wir es uns auch als Aufgabe gemacht, auch Schüler, die jetzt nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache haben, dazu zu bewegen, zu unserem Literaturkreis zu kommen und in deutscher Sprache zu schreiben. Deswegen arbeiten wir auch zusammen mit Schulen und Universitäten. Wir schreiben da auch Wettbewerbe aus. Das heißt also, dass es eigentlich in unserem Literaturkreis kunterbunt zugeht. Der Name sagt es auch, Staffette. Es gibt sehr junge Mitglieder und es gibt auch schon ältere Mitglieder. Das älteste Mitglied ist Herr Ignaz Bernhard Fischer, der ist 95 und ist Ehrenbürger der Stadt. Er ist auch der Vorsitzende der Russland-Deportierten. Das ist dann eben ein Nehmen und Geben innerhalb der Staffette, weil wir wirklich über Generationen vertreten sind. Und daher sind auch die Themen, die uns beschäftigen, unterschiedlich. Man kann bei der älteren Generation auch noch heimatbezogene Texte nachvollziehen, beziehungsweise wir freuen uns, dass es einige von Ihnen gibt, die auch noch in Mundart schreiben, die bei der jungen Generation leider verloren geht.
Welche Mundart ist das genau?
Das ist Schwäbisch, die schwowische Mundart.
Sie können das?
Ich kann es lesen, ich habe es nie gesprochen, leider, ich kann es verstehen, aber wir haben halt immer nur Temeswarerisch gesprochen.
Temeswarerisch, wie unterscheidet sich Temeswarerisch vom Hochdeutschen?
Dadurch, dass es natürlich auch noch Einflüsse gibt. Ja, wir essen Weichseln zum Beispiel nicht, Sauerkirschen. Und wir haben da solche Einflüsse, die dann eben einen also deutschen...
Österreichisch machen. Eigentlich.
Ja, wir waren ja mal K&K. Daher gibt es solche Einflüsse. Und wir versuchen auch teilweise auch in unserem Literaturkreis noch solche althergebrachte Wörter noch aufrecht zu erhalten.
Was noch? Was gibt es noch für althergebrachte
Wörter? Ja, wir haben einen Kredenz in der Speis und wir haben einen Stanitzel, wo wir Sachen aufbewahren oder wir gehen mit dem Zecker einkaufen. Also,
was ist ein Zecker?
Eine Tüte.
Und ein Stanitzel ist was?
Eine kleine Tüte.
Also mehrere Begriffe für verschiedene fliegengroße
also
Tüten.
Das ist so die Einkaufstasche.
Das heißt, in diesem Kreis, diesem Schriftstellerinnenkreis, da sprechen Sie auch ein bisschen Ihr Deutsch.
Ja, das Temeswarer Deutsch, das Lenau-Deutsch, das ist ja auch was Besonderes, denn in der Lenau-Schule,
Nikolaus Lenau, der Autor,
Lenau-Lyzeum, genau, da wo die meisten von uns auch gelernt haben, ist es ja auch so ein spezielles Deutsch, das Deutsch und Rumänisch kombiniert. Und das ist dann auch immer lustig und dann unterhalten wir uns auch diesbezüglich. Aber was wir schreiben, ist dann eigentlich grundsätzlich Hochdeutsch. Und wenn dann mal jemand was färben möchte, dann kommt noch so ein Stanitzel rein.
Gibt es denn, okay, wenn Sie sagen Hochdeutsch, gibt es dennoch einen eigenen Stil? Könnten Sie jetzt, wenn Sie den Autor, die Autorin nicht kennen, trotzdem erkennen, dass er im rumäniendeutschen Kontext schreibt?
Nur wenn es Texte sind, die sich irgendwie auf den lokalen sozialen Hintergrund beziehen. Ansonsten würde ich sagen, wäre das nicht so offensichtlich. Also die Themen werden auch mit den neueren Generationen immer allgemeiner, immer...
Was sind das für Themen?
Gesellschaftliche Themen, Introspektion, Gefühlswelt, also ganz verschieden, was man sich eben vorstellen kann, Naturgedichte, dass man, ja, keine Ahnung, irgendwelche Beobachtungen in der Gesellschaft, in der Umgebung, in sich selbst macht.
Was bedeutet eigentlich die deutsche Sprache? Es ist ja trotzdem eine relativ kleine Minderheit, vielleicht ein paar tausend Menschen in dieser Stadt leben und vielleicht sind es ein paar Zehntausend in ganz Rumänien. Was bedeutet diese deutsche Sprache eigentlich in der rumänischen Kultur heutzutage noch?
Also die deutsche Sprache ist unser Erbe, das wir pflegen und das auch von unseren Mitbewohnern, wir haben ja sehr viele Ethnien auch in Temeswar, die sehr geschätzt wird. Und wir haben dieses Miteinander gelernt. Das leben wir und die deutsche Minderheit wurde auch schon immer sehr gut angesehen. Im aktuellen Kontext ist die deutsche Sprache auch insofern wichtig, nicht nur was die Bildungssprache anbelangt und unseren Literaturkreis, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Denn wir sind ja eine Stadt, die viele Firmen beherbergt, wo eben Deutsch verlangt wird. Und weil es hier eine Minderheit gibt, weil es hier Institutionen gibt, die Ausbildung in deutscher Sprache von Kindergarten bis zum Universitätsniveau bieten, sind auch die Gegebenheiten hier, dass das möglich ist.
Ich glaube, die erfolgreichste rumäniendeutsche Autorin ist natürlich Herta Müller, Nobelpreisträgerin, die seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon in Deutschland lebt. Wie wichtig ist Herta Müller für Sie hier in der Gegend?
So, Herta Müller ist insofern wichtig, dass sie eine Banaterin ist und eben das Banat durch ihren Nobelpreis sehr bekannt gemacht hat. Sie war auch Schülerin in der Lenau-Schule und Studentin an der Westuniversität in Temeswar. Allerdings fehlt sie eigentlich aus unserer Gemeinschaft, weil ihre Vergangenheit in Rumänien sie wohl so sehr geprägt hat, dass sie das lieber hinter sich lassen möchte.
Enrique Bradiciano-Persem, die Vorsitzende der Schriftstellervereinigung Staffette, Rumänien-deutsche Autorin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Die deutschsprachige Literatur, also die deutsche Sprache, spielt eine wichtige Rolle hier in Temeswar, in dieser Region, im Banat. Aber klar, viele sind auch ausgewandert von der deutschsprachigen Minderheit. Das gilt auch für Thomas Perle. Er ist aber wieder zurückgekommen, für ein paar Monate jedenfalls. Er ist Stadtschreiber hier, finanziert vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Jemand, der aus einem deutsch-rumänischen Haushalt kommt, der inzwischen in Wien lebt, der auch Stücke schon am Deutschen Theater in Berlin gezeigt hat oder im Burgtheater in Wien und der als Kind Rumänien verlassen hat und jetzt wieder zurückkommt als Stadtschreiber. Ich habe ihn hier in der Innenstadt getroffen, mitten im Getümmel. Am Donnerstagnachmittag hier zeichnen wir unsere Sendung auf, haben die letzten Tage hier verbracht und haben all diese Menschen getroffen, die in dieser Sendung zu hören sind und habe ihn zunächst gefragt, was macht eigentlich genau ein Stadtschreiber in Temeswar?
Ein Stadtschreiber schaut sich die Stadt an und erkundet die Stadt und ich lausche und gucke mir die Stadt an und dann verfasse ich einen Blog und schreibe ein paar Blogbeiträge. Da kann man so ein paar Sachen nachlesen. Gleichzeitig habe ich eben einen Stückauftrag vom Deutschen Staatstheater Temeswar hier und recherchiere eben zu einem Attentat, das 1938 hier im Theater stattgefunden hat. Eine bukowinisch-jüdische Sängerin, Sidi Tal, hatte hier einen Auftritt. Rechtsradikale haben ein Attentat ausgeübt im Zuschauersaal und eben zu diesem forsche ich eben auch. Und ich habe ein paar Schreibwerkstätten, die ich eben am Lenau-Lyzeum hier veranstaltet habe.
Sie haben ja auch eine starke persönliche Beziehung zur rumänien-deutschen Kultur. Sie sind groß geworden mit einer Mutter, die sozusagen Deutsch-Rumänin war, und einem Vater, der Ungar war, und zwar ziemlich weit weg von hier, fast an der ukrainischen Grenze, an einem Ort dort, und sind als kleines Kind Anfang der 90er Jahre ausgereist. Wie ist Ihre Verbindung zu Rumänien heutzutage? Ist das dennoch, obwohl es ja schon lange her ist, auch ein Stück Heimat?
Genau, ich bin in einem ganz, ganz anderen Gebiet geboren. Für mich war Rumänien wirklich immer sehr mit Wald verbunden und mit Bergen. Und ich war erstmal sehr überrascht, dass ich halt hier im Banat, die mehr oder weniger fehlen und hier eher alles flach ist und es ein ehemaliges Sumpfgebiet ist, fand es erstmal spannend, so ein ganz neues Rumänien irgendwie kennenzulernen. Und für mich, für uns, für meine Familie war das immer sehr wichtig, auch die Verbindung zu Rumänien zu behalten. Also wir sind auch jedes Jahr nach unserer Ausreise sind wir auch nach Rumänien zurückgefahren und haben die Sommer dort verbracht, also hier verbracht, und haben eben die väterlichen Verwandten besucht, die noch da waren. Der deutsche Teil war ausgewandert, also ist mit uns ausgewandert. Aber es war meiner Mutter besonders auch wichtig, dass die Kinder hier noch die Verbindung zu diesem Land irgendwie haben. Und dementsprechend war ich immer schon sehr verwurzelt auch hier. Darf es jetzt ganz neu kennenlernen. Ja, Eltern, die ausgewandert sind in den Westen, damit wir Kinder es irgendwann besser haben, dass wir Kinder eine bessere Zukunft haben. Und jetzt lebe ich hier in diesem Land, das sie verlassen haben, und lebe auch sehr gut hier. Und es ist eine wunderschöne Stadt, ein ganz anderes Land, das sie damals verlassen haben oder das wir damals verlassen haben. Ja, darf es einfach mit neuen Augen sehen, würde ich sagen.
Aber Sie haben eben Rumänisch mitbekommen und Ungarisch und Deutsch. So sind Sie mit drei Sprachen fast groß geworden, oder?
Genau, genau. Und Temeswar ist ja auch eine sehr internationale, multiethnische Stadt. Die setzt sich ja auch zusammen aus einer ungarischen Minderheit, aus einer deutschen Minderheit, aus einer serbischen Minderheit, aus der rumänischen Mehrheitsbevölkerung. Dann war doch noch irgendwann mal eine jüdische Bevölkerung da oder jetzt wieder auch eine jüdische Bevölkerung, eine kleine Gemeinde, die noch existiert. Und ich denke mal, deswegen hat sich auch die Jury für mich entschieden, weil ich halt eben auch mehrsprachig bin und eben dieses Flair der Stadt ganz gut verarbeiten kann, und nämlich auch in den verschiedenen Sprachen, die auch hier gesprochen werden.
Thomas Perler, der Stadtschreiber von Temeswar. Vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg in den nächsten Monaten.
Vielen Dank.
Temeswar, Europas Kulturhauptstadt in diesem Jahr. Fazit, die Kultur vom Tage direkt von hier. Wir kommen wieder zurück an den Ort, von dem wir senden, auf dem Platz des Sieges mitten in der Stadt auf einem großen Stahlgerüst, 25 Meter hoch, das als Kunstprojekt hier tatsächlich auch installiert ist, mit 1300 verschiedenen Pflanzen, die die Vielfalt dieser Stadt auch zeigen sollen. Die botanische Vielfalt am Ende dieses Kulturhauptstadtjahres sollen die dann auch wieder rausgegeben werden, können wieder eingepflanzt werden und sollen weiterleben. Eines von vielen Kunstobjekten während dieses Kulturhauptstadtjahres. Wollen wir aber über mehr reden, was hier noch zu sehen ist. Es gibt hier so einiges, auch eine Kunstbiennale und vieles andere mehr. Claudia Wheeler aus unserem Team ist bei mir. Hallo Claudia.
Hallo.
Also, wir haben da eine Kunstbiennale, die noch nicht allzu bekannt ist, glaube ich, aber die jetzt gerade auch stattfindet während dieses Kulturhauptstadtjahres. Was ist genau hat es damit auf sich?
Also es ist eine ganz junge Biennale, die fünfte Ausgabe, und organisiert wird sie von Art Encounters. Das ist eine Stiftung, die hat sich hier 2005 gegründet. Das ist ein rumänischer Unternehmer und Kunstsammler, dem es ein großes Anliegen war, hier die rumänische und vor allen Dingen auch die Kunstszene in Temeswar zu fördern und zu unterstützen. Ich würde sagen, dass Art Encounters hier schon so der wichtige Kunstplayer in der Szene ist. Also vor allen Dingen, weil sie einen permanenten Ausstellungsort hat, weil da gibt es ganz wenige nur in der Stadt. Sie haben ein großes Netzwerk aufgebaut, sie haben ein Residenzprogramm, es gibt Partnerschaften mit anderen Institutionen, und sie organisieren eben seit 10 Jahren die Biennale. Und in diesem Jahr wird sie kuratiert von Adrian Notz. Das ist ein ganz renommierter und bekannter Kurator. Der stammt aus Zürich, und da sieht man schon, dass Temeswar den Anschluss an die internationale Szene sucht. Also man möchte hier nicht eine lokale Biennale sein, sondern man möchte sich nach außen hin öffnen. Und darüber habe ich auch mit Diana Marianschu gesprochen. Sie ist die künstlerische Leiterin von Art Encounters, und sie hat mir erzählt, dass es ihnen eben um diesen Mix geht von nationalen und internationalen Künstlern.
It becomes more and more global, I would say. What's important for us is to be relevant internationally. And what we want to do.
Also die Biennale wird immer globaler, sagt sie. Sie wollen international relevant sein und etablierte Künstler neben Newcomer zeigen, also auch KünstlerInnen, die noch völlig am Anfang ihrer Karriere stehen. Und das ist es eben, was die Biennale in Temeswar von anderen unterscheiden soll.
So eine Biennale ist natürlich eine sehr wichtige Veranstaltung, aber es ist noch keine Garantie dafür, dass die Kunstszene hier wirklich auch florieren kann, dass sie auf Dauer hier Orte findet. Claudia, Sie haben es vorhin schon angedeutet, was so Ausstellungsräume angeht, was überhaupt Räume, Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler hier angeht. Wir haben Anna Kuhn getroffen, die Künstlerin, die hat ein sehr vorzeigbares Atelier. Aber wie ist es eigentlich generell hier in Temeswar? Was ist Ihr Eindruck? Wo sind die Orte für Künstlerinnen und Künstler?
Also es gibt hier wirklich ganz, ganz wenig Orte. Man spricht ungefähr davon, dass es 5 Galerien gibt und 5 Off-Spaces. Seit 2 Jahren gibt es auch eine Kunsthalle. Der einzige Ort hier, der wirklich ein kuratiertes Ausstellungsprogramm hat. Und die KünstlerInnen organisieren sich hier zum großen Teil selber, weil es eben doch kaum öffentliche Gelder gibt. Also Stipendien für KünstlerInnen sind ganz, ganz selten. Die wurden jetzt zum Kulturhauptstadtjahr nochmal sehr stark aufgelegt. Aber was hier in Temeswar wichtig zu sein scheint, ist dieses Zusammenarbeiten mit anderen Disziplinen. Und ich habe mich darüber mit Mirela Vladuti von der Galerie Metaspatio unterhalten. Und diese Galerie befindet sich in der Polytechnischen Universität in einem alten Speisesaal. Und sie hat mir gesagt, dass sie eben nicht nur Ausstellungen organisieren will, sondern vor allen Dingen möchte, dass die Studenten der Kunstuniversität und der Technischen Universität zusammenarbeiten.
What we are trying to do in our space is not just exhibit things.
Also sie sagt, sie will eben nicht nur Ausstellungen machen, sondern ihr ging es von Anfang an immer darum, dass die Künstler gemeinsam was entwickeln und vor allen Dingen zusammen diskutieren.
Und haben Sie den Eindruck, Claudia, dass tatsächlich durch dieses Kulturhauptstadtjahr dann nochmal richtig Bewegung in die Kunstszene gekommen ist?
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Also Diane Marianschu von Art Encounters, die hat mir erzählt, dass immer mehr junge KünstlerInnen sich entscheiden zu bleiben oder die, die weggegangen sind, die kommen zurück. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren wohl sehr verändert. Am Anfang wollten alle nur weg, wollten in den Westen oder auch nach Bukarest. Und jetzt, hat sie gesagt, durch das Kulturhauptstadtjahr eröffnen sich neue Möglichkeiten, weil viele Gelder einfach auch in die Kulturszene geflossen sind, zum Beispiel eben auch in Stipendien.
In Romania, that's the usual problem, that you have initiatives that don't last, you know.
Also sie sagt, dass es in Rumänien zwar sehr viele gute Initiativen gibt, die eine sehr ambitionierte Arbeit machen, aber nach 1-2 Jahren verschwinden die wieder. Aber jetzt hat sie das Gefühl, gibt es so ein großes Engagement und auch einen Wunsch, wirklich Dinge auf lange Sicht zu entwickeln.
Sie haben die Kunsthalle erwähnt, Sie haben den Metaspatio erwähnt, Sie haben die verschiedenen anderen Orte erwähnt, wo auch diese Kunstbiennale stattfindet. Gibt es für Sie ein kleines Highlight?
Naja, es ist schon die Kunsthalle. Also die steht auf so einer riesengroßen Brache auf einem Parkplatz, ein riesen Industriebau. Da gibt es Discounter, da gibt es ein Fitnesscenter und mittendrin diese Kunsthalle. Und wenn man reingeht, eröffnet sich wirklich eine ganz großartige Ausstellungsarchitektur. Und das ist eben so ein Offspace, wie es auch andere europäische Länder machen, Offspaces suchen für Künstler.
Claudia Wheeler aus unserem Team hier über die Kunst in Temeswar in diesem Kulturhauptstadtjahr. Und wir stehen, wenn man so will, mitten auf der Kunst, auf einem Stahlgerüst, auf einem Baugerüst, so können wir es auch von Weitem beschreiben. Insgesamt 25 Meter hoch, wie ungefähr in der Mitte, ja, sagen wir mal so ungefähr auf 12, 13 Metern, schauen auf den Platz des Sieges mitten in Temeswar. Und neben mir ist Mona Isabella Petzek. Sie ist die Leiterin des Deutschen Kulturzentrums hier in Temeswar. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben schon sehr viel über die deutschsprachige Kultur hier in dieser Stadt gesprochen, über die Geschichte, die es damit auch gibt und auch den Alltag, den es gibt. Wir stehen hier gegenüber dem deutschsprachigen Theater. Wir sehen es hier auf der anderen Seite des Platzes. Es gibt ein deutschsprachiges Gymnasium, das Nikolaus-Lehner-Gymnasium. Davon haben wir auch schon gehört. Nun sind Sie die Leiterin dieses Deutschen Kulturzentrums, was auch Sprachkurse zum Beispiel anbietet, eine Bibliothek hat und vieles andere mehr. Ich frage noch einmal das, was ich den Intendanten des Deutschen Staatstheaters auch gefragt habe, nämlich nach den jungen Menschen, nach der Zukunft, nach dem, was man hier vielleicht aufrechterhalten will. Was macht dieses Deutsche Kulturzentrum für junge deutschsprechende Temeswarer und Temeswarerinnen?
Ja, wir adressieren natürlich auch das junge Publikum. Das ist eins unserer wichtigsten Anliegen. Und wir versuchen, unser Programm so zu gestalten, dass wir ein junges Publikum ansprechen. Das heißt, dass wir Veranstaltungen bieten, die von einem jungen Publikum auch besucht werden.
Ich habe mich nämlich gefragt, währenddessen wir hier über deutschsprachige Kultur sprechen, gibt es so etwas wie deutschsprachigen Rap oder Poetry Slam oder ähnliches, was sozusagen hier die deutschsprachige junge Kultur nochmal widerspiegelt?
Das haben wir tatsächlich auch mal gemacht vor ein paar Jahren, so, Poetry Slam in deutscher Sprache, mit Künstlern aus Deutschland, die dann in Temeswar mit anderen Künstlern zusammengearbeitet haben. Denn das ist eigentlich auch eine unserer Missionen. Also nicht nur, dass wir Künstler aus Deutschland in Temeswar zeigen und damit zeitgenössische deutsche Kultur in Temeswar, sondern es liegt uns sehr daran, das ist uns sehr wichtig, dass sich Künstler aus Deutschland mit lokalen Künstlern verbinden, sodass es zu Synergien kommt und verschiedenen Zusammenarbeiten.
Inwieweit unterscheidet sich das, die deutschsprachige Kultur von der Kultur, die aus Deutschland kommt?
Deutschsprachige Kultur, die lokale, ist natürlich etwas traditionsgebundener.
Also die berühmten Banater Schwaben in den Traditionskostümen und den Blaskapellen, von denen wir heute auch schon gehört haben, ja. Die gibt es auch noch.
Die gibt es auch noch, leider nicht mehr so viel. Aber ja, das ist...
Sie bestätigen zumindest das Klischee, was vielleicht viele haben von der Banater deutschen Kultur. Ne?
Genau, und die wir eigentlich auch ganz gerne jetzt gesehen haben vor einer Woche bei den Heimattagen. Wobei die Kultur aus Deutschland, ja, die ist etwas natürlich moderner. Ja. Aber es gibt auch solche Initiativen in Temeswar. Wir haben vor kurzem einen Beitrag von Mirella Stojak-Vladuc gehört. Und sie hat zum Beispiel zusammen mit einer Schauspielerin vom Deutschen Theater, Olga Török, ein Projekt, das heißt Remix ID, das genau das verbinden möchte, die lokale deutsche Tradition, die schwäbische Tradition, mit modernem. Und so, dass eben...
Wie genau passiert
das? Da werden zum Beispiel Volkstänze auf remixte Musik, ja, oder Volkslieder remixt, und es wird darauf getanzt, noch in Volkstrachten, aber halt auf einer modernen Musik, und so wird junges Publikum angesprochen, und so machen sie eigentlich mit, denn ansonsten würden sie wahrscheinlich auch nicht mehr so mitmachen, wenn es nur um Volkstanz und Volksliedern gehen würde.
Das heißt, Deutsch kann hier in Temeswar auch sehr cool sein. Es muss nichts Altes und Traditionsgebundenes sein.
Ja, es muss auch sehr cool sein. Ja. Und das ist ja wichtig, dass man das weiterführt, auch wenn es eigentlich nicht mehr so viele Deutschstämmige gibt. Aber das ist bemerkenswert und bewundernswert, und es ist wunderbar, dass das weitergeführt wird eigentlich auch und getragen wird, auch von Rumänern eigentlich oder von anderen Minderheiten.
Die interessiert sind einfach daran, ohne jetzt einen vielleicht persönlichen oder biografischen Bezug zu haben.
Genau, es ist eine Wahlverwandtschaft.
Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Wünsche viel Erfolg.
Ich danke auch.
Für das Deutsche Kulturzentrum in Temeswar, wie die ungarische Aussprache ist. Ich glaube, in Deutschland ist es weiter verbreitet, der Begriff Temeswar. Wir haben gelernt, Temeswar ist die deutschsprachige Aussprache und Timișoara die rumänische. Mona Isabella Petzek, Leiterin des Deutschen Kulturzentrums hier in der Kulturhauptstadt Europas 2023. Fazit, die Kultur vom Tage. Wir waren hier unterwegs, haben mit vielen Menschen gesprochen, sprechen können, werden natürlich noch weiter beobachten, was es hier noch alles in den nächsten Monaten zu erleben gibt, werden noch mal eine Bilanz ziehen, haben hier wirklich sehr interessante, sehr bemerkenswerte Gespräche führen können. Das können Sie alles noch mal auch hören unter deutschlandfunkkultur.de. Und das war hier natürlich ein Team, was diese Sendung zusammengestellt hat in den letzten Tagen. Wir waren viel unterwegs, haben viel recherchiert. Susanne Burkhardt, Claudia Wheeler, Jochen Hindenburg. Mein Name ist Wladimir Balzer. Und wir hören Musik aus dieser so vielfältigen Stadt. Dana Borteanu ist eine deutschsprachige Schauspielerin, die hier gegenüber im Deutschen Staatstheater Temeswar, wir blicken hier direkt drauf, da von wo wir gerade senden, schon viel spielt, viel auch Musik macht, eine sehr vielfältige Musikerin, und die hier ihre Fassung von Summertime präsentiert.